Martin,
Ja.
stell dir mal so eine typische, naja, amerikanische Landschaft, Farmlandschaft vor, sag ich mal, so ein paar Bäume stehen auch
Okay.
da, ne,
Ja.
so ein altes Auto aus den 80ern, 70ern steht vor einem Farmhaus und das Farmhaus ist weiß,
Okay.
schneeweiß.
Schneeweiß.
Ja, und
Bisschen gruselig, oder?
ein bisschen gruselig. Und jetzt stell dir noch Folgendes vor. Plötzlich erscheint Nicolas Cage und erschreckt dich.
No! Warum gerade Nicolas Cage?
Tja,
Hätte
das
jeder
wird
sein
sich.
können.
Ja, es hätte jeder sein können. Es stimmt, es hätte jeder sein können, aber es war Nicolas Cage. Warum? Darüber wird zu sprechen sein. Ob wir die Frage warum klären können, das weiß ich noch nicht, aber wir können auf jeden Fall klären, ob Nicolas Cage vielleicht genau der Richtige für den Job war, uns zu erschrecken. Dazu heute mehr. Aber bevor wir das Rätsel lüften, ich meine, ihr habt ja natürlich gesehen, um welchen Film es geht, aber bevor wir das Rätsel lüften, wie der Film war, müssen wir uns wieder kurz vorstellen für die, die zum ersten Mal hier eingeschaltet haben, sei es bei YouTube oder im Podcatcher eurer Wahl.
Genau, dieses Mal, auch wenn ihr auf YouTube guckt, bin ich vielleicht auch wieder zu sehen. Ich habe mich vorher ein kleines bisschen verwandelt gehabt, in wunderschönen Hund. Der ist es dann heute leider nicht. Da hatten wir aufgrund technischer kleiner Problemchen, aber die sollten jetzt geklärt worden sein. Aber genau, falls ihr bei YouTube zuschaut, dann habt uns auch mit Bild. Da könnt ihr uns das Filmmagazin auch einmal in der Woche sehen, wenn wir über Film, Fernsehen sprechen, um ältere oder aktuelle Sendungen. In dieser Folge soll es wieder um was Aktuelles gehen. Ihr könnt uns aber auch auf allen möglichen Podcast-Catchern, auf Spotify und Co. auch gerne hören, wenn es der Ton auch reicht für euch. Da sind wir eigentlich auch überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten findet ihr uns auch auf unserer Webseite filmmagazin.org. Da gibt es dann auch Kommentarmöglichkeiten, die gibt es natürlich aber auch auf YouTube und auf anderen Plattformen.
So ist es nämlich.
Recherche.
Macht uns auch gerne Vorschläge. Wir haben auch einige bekommen, haben auch schon ein paar in unseren Plan geschrieben, aber wir sind ja jetzt sozusagen fast in den aktuellen Filmwochen drin, komischerweise. Also nicht komischerweise, es starten gerade wieder so ein paar Filme. Und wir waren auch diesmal wieder im Kino und haben ja auch beim letzten Mal über X-Men, beziehungsweise X-Men, über Wolverine und Deadpool und Wolverine gesprochen, so rum ist es richtig. Das Ende der X-Men könnt ihr euch gerne anhören, anschauen. Und auch diesmal haben wir einen nagelneuen Filmstart. Ich glaube, der ist sogar erst diese Woche rausgekommen, wenn ihr das hört. Also
Zum Aufnahmetermin ist sogar jetzt
ja.
erst der offizielle Veröffentlichungstag. Wir haben sozusagen zur
Stimmt.
Premiere gleich
Ja,
angeschaut, am
Vorpremiere
Mittwoch,
heißt es dann immer.
Vorpremiere, genau. Also ganz, ganz frisch hier aus dem Ofen kommt das.
Absolut. Und der Film heißt Long Legs, also quasi lange Beine, ist ein Horrorfilm oder ein Horror-Thriller von Oz Perkins und featuret einige bekannte Gesichter, vor allem auch für Filmmagazin, Horror-Fans bekannte Gesichter. Damit ist nicht nur Nicolas Cage gemeint. Und er war so ein bisschen, du hattest es, als du ihn vorgeschlagen hattest, hattest du ihn so ein bisschen beschrieben, als vielleicht wird das ja hier der nächste Hammer, weil die setzen so ein bisschen auf so eine Hintergrund-Marketing-Taktik, ne? So ein bisschen auf den Buschfunk, jeder redet so ein bisschen drüber. Es gibt kein großes Werbebudget, aber man hat irgendwie schon mal, zumindest in dieser Horrorbubble, davon gehört. Und ich würde auch sagen, es war jetzt auch bei uns jetzt im Kino kein großer Saal, der da voll war oder so. Aber ich habe das schon erlebt, als die Horrorfilm-Fans, die sind schon gekommen, weil die haben irgendwie davon gehört, dass dieser Film kommt.
Ja, also war bei mir auch ähnlich im Kino, das war auch nicht der größte Saal, aber der war dann zur Hälfte oder so 40% voll, was dann durchaus für so einen kleinen Film, über den man wirklich nicht viel Marketing findet, der jetzt bis auf Nicolas Cage auch nicht so viele bekannte Namen dabei hat, oder das ist eigentlich der bekannteste Name auf jeden Fall, schon ganz faszinierend, dass er so ein bisschen auch durch Mundpropaganda bekannt geworden ist. Der hat sogar in den USA mehr eingenommen als Furiosa. Der ziemlich
Oh.
katastrophal, muss man sagen, für die
Okay.
Verhältnisse in den USA gelaufen ist. International sieht es ein kleines bisschen besser aus, aber in den USA sehr, sehr schlecht, und da hat tatsächlich Longlegs den überholt. Das war schon sehr ungewöhnlich und hat dann auch so ein bisschen, was ich mitbekommen habe, auch auf Social Media, auf einigen TikTok-Plattformen oder auch Twitter oder jetzt halt X, auch durchaus positive Resonanz erfahren. Ist so ein Film, geht da mal hin, der ist gut. Das ist dann irgendwie so wirklich erfolgreiche Mund-zu-Mund-Propaganda, was schon ganz faszinierend ist, und ist auch für den Verleiher Neon, der so ein bisschen auch so ein sehr, sehr kleiner Kino- oder Produktionsstudio ist aus den USA, ist bisher jetzt auch jetzt der erfolgreichste Film, den sie bisher veröffentlicht haben. Also wirklich schon eine große Nummer. Deswegen war ich da auch sofort interessiert. Dann besonders, wo man halt auch die Hauptdarstellerin dann rausgekommen ist. Was natürlich erstmal jetzt nicht so viel sagt, ob das jetzt ein guter oder schlechter Film ist, unbedingt. Aber trotzdem war das irgendwie nochmal auch so, wenn es ein Horrorfilm ist. Und dann spielt da auch noch Micah Monroe die Hauptrolle. Und die kennt man eben aus
It Follows. Den besten Horrorfilm aller Zeiten. Ja. Nach Filmmagazin Ranking.
Ich weiß nicht, auf Ranking. Aller Zeiten, aber zumindest die letzten 20 Jahre. Ja. Da sind wir auf jeden Fall d'accord. Auf jeden Fall einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und da war ich dann auf jeden Fall super interessiert daran. Und ich habe mir wirklich tatsächlich auch mal ganz selten nichts dazu angeschaut. Ich kannte wirklich nur so zwei Bilder, Screenshots aus dem Film und bin dann komplett mal wirklich blind reingegangen. Ich wusste ob Nicolas Cage, also ich wusste nur, er spielt wohl das Monster, aber ob er übernatürliches Monster spielt oder ob er eher einen realen Killer spielt, weil ich zumindest wusste auch nur, es geht um eine FBI-Serienkiller-Geschichte. Aber ob das dann am Ende was Übernatürliches ist oder was oder halt eine reale Person irgendwie darstellen soll, war mir auch nicht bekannt. Deswegen da wirklich relativ blind, was auch mal eine ganz schöne Erfahrung ist, wenn man so komplett, also man hat natürlich Erwartungen schon gehabt, aber zumindest nicht von der Bildsprache her schon direkt wusste, ja, okay, oder die Szene, die erwartet man schon so oder so. Deswegen ist das immer auch ganz, ganz spannend zu sehen. Hier so einen kleinen Horror-Geheimtipp, der aber wohl schon zumindest in Mainstream ein kleines bisschen geschwappt ist, was auch immer ganz schön ist, wenn dann selbst solche Filme, die halt jetzt nicht krass viel Budget hinter sich haben, einen bekannten Namen bloß haben, aber das reicht halt, damit zumindest ein paar Leute was davon erfahren.
Der ja immerhin auch mit unter der Produzentenliste geführt wird, ne, Nicolas Cage. Und wir müssen erstmal ganz kurz sagen, einer der besten Horrorfilme, wir meinen natürlich It Follows, da hat Micah Monroe mitgespielt, nur um das aufzulösen. Und jetzt eben Longlegs. Wir müssen kurz wieder zusammenfassen, worum geht's denn eigentlich in Longlegs? Du hast schon gesagt, das FBI spielt eine tragende Rolle und wir folgen eben auch Micah Monroe, die wir kennenlernen als Lee Harker, einer FBI-Anfängerin, lernen wir ganz am Anfang. Und die wird sozusagen, oder die wird auf einen, kommt mit einem jungen Paar, auch sehr jungen Partner, zu einem Fall, wo es eigentlich nur darum geht, so eine Massenbefragung zu machen, also von Haustür zu gehen, wofür eben so Rookies, also FBI-Anfänger, oftmals eingesetzt werden, um einen, jetzt in dem Fall auch wieder einen Serienmörder, oder es wird gar nicht so genau gesagt, zu finden. Und dabei hat sie eben, ja, sag ich mal, ein Gespür dafür, in welchem Haus sich dieser Typ befindet. Ihr Partner wird dabei erschossen. Das merkt man auch, so eine sehr eindrucksvoll inszenierte Szene und das ist sozusagen ihr Einstieg. Ihr folgen wir. Sie wird dann sozusagen zu einem Vorgesetzten, ihrem neuen Vorgesetzten gerufen, Blair Underwood, gespielt. Blair Underwood, Agent Carter heißt er, ist die Rolle. Und der setzt sie eben oder der will sie eben aufgrund ihrer Vorahnungsfähigkeiten. Sie wird dann auch noch so einem Test unterzogen und hat da wohl, muss so random Zahlen raten und hat da wohl die Hälfte richtig und er sagt dann irgendwann den Satz, naja, die Hälfte richtig ist besser als gar nichts richtig, also 50% Vorsehung ist besser als gar keine Vorsehung und er will sie eben in seinem Team haben und sie soll dann eben diesen Longlegs-Killer fangen mit ihm zusammen. Der eben seit irgendwie 20 oder 30 Jahren schon, übrigens in den 90ern, habe ich vergessen, also wir sind offenbar in den 90ern, denn ganz präsent im Büro hinter Agent Carter hängt immer ein großes Konterfei von Bill Clinton, der da offenbar... Das ist
auch so ein Bildsprache-Klischee, wenn man irgendwie, wie führen wir jetzt ein, in welchem Jahrhundert wir sind, da nutzen dann irgendwie amerikanische Filmemacher ganz, ganz gerne Porträts von Präsidenten, damit man weiß, okay, dann spielt das.
Das wird so viel gemacht in dem Film, also es wird ja dann nochmal ganz in so einer Rückblende ganz, ganz präsent gemacht, wo dann Richard Nixon in so einem Farmhaus an der Wand hängt und da habe ich dann gedacht, okay, ihr macht hier eine kleine Persiflage, ihr meint das gar nicht so ernst. Man sieht es natürlich auch an den Autos, an der technischen Ausstattung und so weiter. Und es ist wirklich immer so prominent, dieses Bild von Bill Clinton da im Hintergrund, dass es nur, ist, glaube ich, nicht ernst gemeint. Also es ist schon ein netter Seiteneffekt. Auf jeden Fall, da spielt der Film. Also wir haben noch keine Handys, keine SMS irgendwie, nur Festnetztelefone, Münzfernsprecher auch spielen eine Rolle. Und sie wird auf diesen Fall angesetzt. Das ist so die Prämisse. Ganz, 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 ganz am Anfang. Vorher haben wir noch eine Szene, wo wir sogar schon mal unseren Longlegs eingeführt bekommen. Nicht ganz, wir sehen ihn nicht ganz, aber es gibt ein kleines Mädchen. Und das steht eben vor so einem schneeweißen Haus oder wohnt in so einem schneeweißen Haus und er lockt es eben raus und steht dann vor ihr und es gibt so einen Jumpcut und also nicht Jumpcut, sondern so einen Jumpscare. Und so sehen wir also sozusagen erstmal, da ist so ein Typ in einem weißen Anzug, der so ganz widerlich aussieht irgendwie. Man sieht auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt von ihm und wir werden auch in die Bildsprache so ein bisschen eingeführt, zumindest in der dann kommen wir schon fast in die Wertung. Zumindest der sich der Film am Anfang verschrieben hat. Ne? Wir haben Zooms damit drin. Ne? Wir haben vor allem auch viele Stativaufnahmen drin. Eine ruhige Bildsprache und eher so eine, die so ein bisschen so unterschwellig Druck ausübt, würde ich sagen. So, wir achten auch viel auf Architektur. Ne? Wir haben sehr, 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 sehr wohlkomponiertes Bild, das aber dadurch irgendwie auch disturbing ist, indem wir dann einfach mal, wenn sie in ihrem Garten ist hinter dem Haus und sich umguckt, dann wird einfach mal so in Richtung des Busches oder der Büsche dort gefilmt und wir sehen da eigentlich gar nichts. Oder sehen wir da was? Oder sehen wir da nichts? Was ist da eigentlich? Und dann wird nochmal umgedreht und oh, da ist jetzt auch wieder Busch und du suchst eigentlich die ganze Zeit auf dem Bildschirm. Wo ist da jetzt irgendwas?
Ist da irgendwas so. Monster?
Genau. Also so arbeitet der Film. Und so geht er auch los.
Ja.
So.
Man könnte noch, kurz noch sagen, dass also der Longlegs, der Killer, wieder funktioniert, mehr oder weniger. Also, oder was zumindest das Rätsel ist, was ja am Anfang aufgemacht wird, dass dieser Longlegs, das FBI sucht halt einen Killer namens Longlegs und der hat wohl irgendwie einen Abstand von 20 Jahren mehrere Serienmorde begangen. Zumindest glaubt man das, weil zumindest mehrere Familien getötet wurden, immer von den Vätern tatsächlich. Und zumindest Beweise führen dahin, dass Väter ihre Familien, also die Frau und dann noch die Kinder getötet wurden und dann sich die Männer selber hingerichtet haben und dann immer irgendwo sich ein Brief versteckt hat mit irgendeinem Zahlencode oder Buchstabensalat, den man noch nicht identifizieren kann. Das Einzige, was man lesen kann bei diesem Brief, ist eben, dass er von einem Longlegs stammen soll. Das ist unterzeichnet mit diesem Namen. Und man vermutet eben, dass dieser Longlegs den Familienvater immer dazu bringt, wie er das auch immer schafft, die Familie zu ermorden. Und das ist dann halt jetzt eben schon irgendwie der 10. oder 15. Fall, wo dann halt unsere Lee Harker darauf beauftragt wird, was hat es denn damit auf sich? Gibt es denn überhaupt diesen Longlegs? Wenn ja, wie macht der das? Und kann man ihn entfassen? Und wir merken ja schon am Anfang des Films, offensichtlich gibt es da jemanden, der auf diese Beschreibung passt. Aber wie genau hängt das so zusammen? Und darum geht dann letztendlich der Film. Genau, da hast du ja schon gesagt, ne, das ist die Bildsprache ist schon mal sehr aus, oder zumindest eine sehr eindeutige Bildsprache, eine sehr präsente, die einem wirklich auch ungewöhnlich für andere Horrorfilme, sag ich mal. Da merkt man auf jeden Fall eine sehr ganz, ganz starke Stimme bei Oz Perkins, der schon einige kleinere Horrorfilme gemacht hat, aber jetzt sozusagen auch mit Longlegs, glaube ich, jetzt seinen bekanntesten jetzt gemacht hat und mittlerweile, also er ist noch ein recht junger Regisseur, deswegen mal gucken, wie seine Karriere dann danach noch aussieht, ob dann dieser Erfolg jetzt dazu führt, dass er weitere solcher Filme macht. Aber ich fand auch immer diese Formatwechsel auch ganz interessant, also gerade diese Rückblenden finden ja alle in einem 4:3 Format statt, in so einem Fotografieformat, also von so einer alten Kamera. Und da wechselt der Film auch mehrmals in das Breitbildformat und wieder in das 4:3 Format. Und ich habe auch sonst das Gefühl, dass so Türrahmen und Bilderrahmen ganz, ganz auch präsent sind in dem Film. Das heißt, die ganze Zeit wird irgendwas eingerahmt. Und es gibt auch häufiger eine Einstellung, wo dann die Lee Harker irgendwie an ihrem Schreibtisch arbeitet und im Hintergrund ist halt eine offene Tür zu sehen und nimmt relativ viel Platz ein in dem Bild. Das heißt, man vermutet die ganze Zeit, okay, irgendwas steht da gleich.
Was so mildly disturbing ist.
Mildly disturbing, ne? Das ist dieses Unterbewusste, was einem so Gefühl gibt. Das finde ich auch immer sehr effektiv. Das haben andere Filme auch schon so gemacht. Das kennt man aus anderen, aber es ist hier auch sehr gut umgesetzt. Es gibt gerade so eine Szene, wo das erste Mal eine kleine Horrorszene in ihrem Haus stattfindet, wo dann wohl offensichtlich auch Longlegs ihr Haus beobachtet, sag ich mal. Fand ich sehr effektiv eingesetzt, weil man die ganze Zeit guckt, weil das irgendwie in der Wildnis oder im Wald stattfindet, ist natürlich dieses Haus aufgebaut. Natürlich, wo sonst?
Warum wohnt sie da?
Und dann hat man natürlich auch nur zwei Lampen an. Und wie da halt dieser negative Raum quasi eingesetzt wird, wo eigentlich die leere Umgebung ganz schön neben ihrem Gesicht die ganze Zeit zu sehen, dass man die ganze Zeit wirklich, wie du schon gesagt hast, man das Bild absucht. Wo ist er denn? Und dann taucht er auch ganz kurz, man sieht mal irgendwie seinen Rücken oder so auftauchen, ohne jetzt groß das Monster oder den Killer zu zeigen, wie er komplett aussieht zu diesem Zeitpunkt. Das fand ich schon sehr, sehr effektiv und auch sehr, sehr ansprechend.
Ja. Ich glaube, wir müssen trotzdem jetzt mal kurz so in Richtung der Spoilers-Zone kommen. Also wenn ihr jetzt sagt, hey komm, das hört sich schon gut an, ich will das erstmal selber entdecken komplett und nicht gespoilert werden, dann...
Ich würde es aber nicht komplett auf jeden Fall spoilern.
Dann los. Wir erzählen ja nie die Geschichte zu Ende, aber ich glaube, wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen, auch in die Wertung, dann wird sich's nicht ganz vermeiden lassen, Sachen vorwegzunehmen, sage ich mal. Weil so ganz doll viel müssen wir gar nicht über die Geschichte noch sagen. Also jetzt beginnt sozusagen der Part für die Leute, die den Film gesehen haben und sich mit uns über den Film unterhalten wollen, würde ich mal sagen. Denn ich finde, da geht auch schon ein großes Problem tatsächlich los bei allem, was wir gerade beschrieben haben. Du hast gesagt, er besucht sie dann zu Hause. Das passiert relativ früh. Wir lernen aus meiner Sicht viel, viel zu früh, dass sie da doch involvierter ist in diese ganze Longlegs-Geschichte, als dass sie nur eine FBI-Agentin ist, sondern es geht offenbar um sie. Es geht auch ihm um sie und sie hat damit was zu tun. Er hinterlässt ja dann eine Botschaft, er hinterlässt ja sowieso immer so kodierte Botschaften und hinterlässt ihr eine, anhand derer sie die Botschaft lösen kann. Das sagt sie auf Arbeit nicht. Sie sagt, ich habe es halt einfach jetzt, ich habe es mir genauer angeschaut oder so. Wird aber dann nie wieder angesprochen, Punkt 1. Wir erfahren sowieso viele Dinge viel zu früh in diesem Film. Und das würde ich dem auch tatsächlich gleich zu Beginn zum Vorwurf machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann, wir sehen viel zu früh wieder das Monster, sag ich mal. Jetzt nicht die Szene 1, das war auch vollkommen okay. Aber ich glaube, ungefähr in der Mitte des Films oder so, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, sehen wir Nicolas Cage in seiner Rolle in voller zweifelhafter Schönheit. Sieht auch nicht so gut aus. Muss man sagen.
Finde ich das Make-up, finde ich, also okay, schon.
Ja, ich weiß nicht genau, aber man hätte es besser inszenieren können. Ja. Ne? Wir sehen das ihn komplett und dann auch die ganze Zeit so, ohne dass er einem dann irgendwie Angst macht, finde ich, sondern er ist halt einfach ein weirder Dude, der in seinem Auto sitzt, in seiner komischen Wohnung sitzt, im Baumarkt einkaufen geht. Viel zu früh. Ja.
Das finde ich auch ein bisschen komisch, die Entscheidung, weil der Film tatsächlich bis zu dieser Hälfte ungefähr oder drei Viertel, wann er komplett ihn dann zeigt, das sehr effektiv schafft, ihn trotzdem vorher schon zu zeigen und dann immer nur, man sieht halt, wie gesagt, seinen Rücken, man sieht nur einen Teil des Gesichts oder nur ganz, ganz kurz oder nur so zur Hälfte, weil irgendwas davor steht oder so, finde ich auch, das hätte ich sogar durchgezogen oder wirklich bis zum Ende gewartet, damit das natürlich noch effektiver ist, weil es kann natürlich auch sein, ich glaube, es war schon bewusst gewollt, dass man jetzt quasi zur Hälfte eine Monstergeschichte so ein kleines bisschen erzählt und dann auf einmal ändert sich so ein bisschen. Dann ist dieses Monster gar nicht mehr dieses krasse Monster, sondern ist es dann eher das Psychologische, für was steht er? Dann wird er auch zum Joker, könnte man so sagen. Dann kann man ihn natürlich voll zeigen und dann geht es mehr darum, was ist seine Botschaft oder wie kann man diese Botschaft verstehen? Aber das geht so nicht mehr ganz, ganz auf. Und ich hätte mich da auch für eine Richtung mehr entschieden, weil ich kann das auch nicht ganz, ganz nachvollziehen, warum man denn sich diesen Trumpf so schnell aus der Hand gibt, da sich so viele visuelle Ideen bis zu diesem Zeitpunkt überlegt haben, wie zeigen wir ihn so ein kleines bisschen und dann auf einmal voll. Und dann ist es gar nicht mehr gruselig, ne? Muss es natürlich auch nicht. Da kann sich auch ein Horrorfilm kann sich dann quasi umentscheiden und geht da vielleicht dann eher ein bisschen in eine Thriller-Richtung. Das macht sowieso, dass gerade dieser Film lebt natürlich auch ein bisschen von der Mystery-Aspekt und dass man so ein bisschen, wo geht die Reise eigentlich hin? Macht das überhaupt, ergibt das hier alles überhaupt irgendeinen Sinn oder eben nicht? Das kann auch ein großer Spaß sein, das hier zusammen zu puzzeln. Aber der Film ist dann relativ schnell dabei. Hier sind ein paar Hinweise, das ist ein bisschen weird alles. Und jetzt ist die große Auflösung oder so ein bisschen so, okay. Jetzt ist Nicolas Cage eben, ist ein bisschen mit weißer Farbe im Gesicht und ein bisschen aufgedunsen. Okay.
Ja, und auch was er auch zu früh macht, genau das ist das. Selbst wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt aus der Horrorfilmrichtung ein bisschen mehr in Richtung Thriller, was ja vollkommen okay wäre, dann hätte man aber auch diese Ermittlungen, sag ich mal, diese FBI-Ermittlungen nicht plötzlich nach einem Drittel des Films aufgeben. Ja. Also sie macht dann zwar noch ein bisschen was, so sitzt nochmal in der Bibliothek und guckt sich noch so ein paar Daten an, aber viel mehr passiert nicht. Ne? Diesen Vibe, den er für mich am Anfang hatte, wie so eine Horrorversion von Mindhunter beispielsweise oder so.
Oder Sieben.
Oder Sieben. Das verliert er dann auch. Das verliert er aus den Augen, bringt dann noch so eine Figur, die überlebt hat im Prinzip, also die einzige seiner geplanten Opfer, sag ich mal, die überlebt hat, gespielt von Kiernan Shipka, die viele kennen werden als Sabrina aus dieser Netflix-Sabrina. Variante, die in einer Anstalt für einer psychologischen Anstalt sitzt irgendwie und dort offenbar auch besucht wurde, einmal jetzt von dem Longlegs und so. Und es wird eigentlich immer weirder, ohne dass wir aber irgendwie so die Dots langsam miteinander connecten. Ja. Also wir kriegen einfach weiter Informationen und am Ende ist die große Auflösung dessen, die nicht im Detail jetzt gespoilert wird, aber die große Auflösung ist so ein bisschen, das ergibt einfach gar keinen Sinn, weil es ist nämlich übernatürlich. Ha! So, also du kannst da überhaupt keinen, du kannst überhaupt keinen Sinn draus machen, sondern der Teufel ist schuld.
Ja, also es geht dann halt sehr in eine kirchliche Thematik,
ja.
Oder religiöse Thematik mit Gott und Teufel. Und das ist halt, da habe ich mich auch gefragt, wo willst du jetzt genau hin mit dem Film? Ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wollte zu viele Horror-Klischee-Themen, alles so ein bisschen mit reingepackt, alles so ein bisschen, was man kennt, ne, FBI, Serienkiller, dann Satanismus, psychische Anstalten, Besessenheit, Exorzismus auch so ein bisschen, spielt da ein kleines bisschen, könnte man da sehen, eine Rolle. So ein Teufelspakt, das ist so alles. Ah, es kommt am Ende leider nicht zusammen. Das ist wirklich ein bisschen schade, weil ich wollte den Film wirklich mögen, also richtig mögen.
Ja, ja.
So
ja, ich, ja, ich auch.
Und ich mag einzelne Szenen richtig, richtig doll.
Ja, ja.
Aber das Gesamtpaket kommt nicht zusammen. Das ist immer schade, weil man merkt ja wirklich, der Oz Perkins, der hat eine richtig gute Horrorsprache, gerade die ersten 30 Minuten, toll. Aber er hätte vielleicht jemand anders das Drehbuch geben müssen oder das Ganze nochmal rausstreichen müssen von der Thematik, damit er vielleicht sich von Anfang an auf Satanismus konzentriert oder mehr wirklich das FBI, ich suche einen Serienkiller und ist wirklich, wer ist es eigentlich? Und wer steckt hinter Longnecks oder wer ist Longnecks überhaupt? Es geht viel zu schnell, viel zu einfach. Da macht er viel zu schnell quasi den Geschenkkorb auf, dass man schon weiß, was drin steckt. Gerade weil dann auch so, wie wir auch schon gesagt haben, die Szene in der Bibliothek, wo sie dann so Zahlencodes, ne, auch so diese Verschwörungstheorien irgendwo, wo man Zahlencodes kombiniert und dann kommt eine umgedrehte Pyramide raus, was auch umgedrehte Pyramide ist, auch so eine Standard-Klischee-Bild, aber hey, es funktioniert. Und das sind auch spannende Szenen, aber das geht am Ende irgendwie nicht auf und das finde ich dann wirklich auch ein bisschen schade. Ich finde auch diese, ich glaube auch, hier ist ja ganz bewusst, dass man so ein bisschen, ist das ein bisschen komisch gemeint, ist ein bisschen weird alles, ist das überhaupt für eine Welt? Das finde ich auch cool für so eine, als Grundlage für so einen Film, wo man nicht genau weiß, wo geht die Reise eigentlich am Anfang hin. Wie gesagt, es geht zu schnell, dass man es dann doch weiß. Aber gerade ne, dieses, sie hat irgendwie hellseherische Fähigkeiten, da gibt es irgendwie einen FBI-Test, wo man dann Zahlen raten muss und der wird so von allen FBI-Leuten so akzeptiert, ja, okay. Offensichtlich gibt es das.
Ganz normal.
Und du bist dann wohl offensichtlich ganz gut mit 5 von 10 richtig erraten. Okay, passt. Und dann ist auch ihr Haus, ne, in dieser Wildnis, ist so ein Holzhaus. Ist auch so, wer hat so ein Haus? Das ist so, das spielt alles nicht so, es wirkt alles so, dass das ein bisschen verschroben ist. Alles nicht in unserer Realität stattfindet. Auch so, dass dann besucht die Lee Harker am Anfang von ihrem Vorgesetzten halt die Familie und wird quasi dazu genötigt, besucht dir mal das Haus, jetzt komm mal zu meiner Familie kennenlernen. Und die Tochter ist sofort, ja, willst du jetzt, ich finde dich irgendwie nett, willst du bei meinem Geburtstag dabei sein? Und die Lee Harker ist eigentlich die ganze Zeit so, okay.
Ein bisschen socially awkward auf jeden Fall.
Ist socially awkward, sie sagt eigentlich nichts und will die ganze Zeit eigentlich nur, könnt ihr mich alleine lassen, ich will einfach nur meinen Fall lösen.
Wobei gerade da finde ich sie am Anfang auch noch sehr sympathisch. Ne? Da funktioniert für mich die Figurenzeichnung auch noch total, weil also das finde ich wirklich gut und ich finde Micah Monroe auch wirklich gut in dem Film so, weil sie schafft es vor allem, auch da funktioniert das Buch noch, ne? Da wird wirklich geschafft, mit wenigen Sachen, mit Konversationen, mit Versatzstücken und so, ein Bild zu zeichnen von einer Person, von einem Menschen, die auch selber so ein bisschen weird ist und wir wissen noch gar nicht warum, das erschließt sich erst am Ende so ein bisschen, was da eigentlich war, ne? Offenbar spielen da auch Traumata eine Rolle und so. Aber ja, als dann sozusagen das ganz normal wird, sag ich mal, ne, als sie dann so eine normale Konversation mit ihrem Chef hat und sie versuchen, diesen Fall zu lösen, wird's irgendwie banal und ein bisschen versatzstückhaft, das ist dann schade. Und ich finde auch am Anfang haben sie durchaus auch einen gewissen Humor reinbekommen, ne? Auch gerade diese Szene, wo sie sich mit der Tochter von dem Agent Carter unterhält. Das ist eine total lustige Szene auch, ne? Und da gibt's noch mehr Punkte, wo du so denkst, ah geil, wie sie es schaffen in diesen Horrorfilm auch mal so ein bisschen Schmunzeln reinzubringen und so und trotzdem die Spannung und diese komische Art und diese komische Welt nicht zu verlieren, aber das verliert sich alles im Laufe des Films. Genauso wie ich übrigens finde, auch die Bildsprache sich im Laufe des Films total verliert. Man hat dann noch einzelne Bilder, die noch so funktionieren, aber es wird dann sehr, sehr redundant. Auch, dass man sieht ab und zu mal so einen Satan offenbar, ne, mit so einem gehörntes Ding mit Mantel irgendwo im Hintergrund stehen. Das ist beim ersten Mal noch gruselig, vielleicht auch noch beim zweiten Mal, aber beim siebten Mal dann in irgendeinem Bild hinten denke ich mir so, aha, guck mal, steht er wieder da hinten. Das ist irgendwie, schade. Genauso wie, ich habe am Anfang gedacht, geil, Zooms sind wieder da. Also, ne, Zoom als Gestaltungsmittel. Das hat man ja jetzt jahrelang nicht gemacht, aus Gründen irgendwie, ne, weil es hat ja auch alles seine Zeit und geht wieder weg und kommt wieder, ne. Das war so, natürlich in den 80ern, 90ern hat man natürlich viel mit Zooms gearbeitet und so. Und jetzt war das gerade auch in der ersten Szene ganz stark wieder da. So ein langsamer Zoom auf das Auto von diesem weirden Typ. Und man kennt immer ein bisschen mehr und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich springt mich was an. Toll eingesetzt, ne. Kann man, also würde ich gerne wieder häufiger sehen. Ja. Aber auch da, das ist dann irgendwann weg. Das ist ja irgendwann verloren gewesen. Ich weiß nicht.
Weil er, wie gesagt, auch nicht mehr ein richtiger Horrorfilm dann ist, so spätestens die letzte Dreiviertelstunde oder so. Das ist dann halt wirklich schade, dass dann eben auch diese guten Ansätze alle nicht weiterverfolgt oder alles irgendwie reingeworfen wird und man sich, wie gesagt, nicht auf eine Sache konzentriert. Ich fand auch man ist auch, auch in der Mitte in so einer Farm und findet dort dann ein Beweisstück mehr oder weniger. Ja. Und halt, das ist in so einem leeren Farmhaus, wo die dann so eine kleine Treppe hochgehen, dann sind die irgendwie Dachboden. Dieser Dachboden ist riesengroß irgendwie. Also größer eigentlich.
Das ist so ein Heuspeicher, glaube ich.
So ein Heuspeicher. Wirkt irgendwie größer, dadurch, dass er leer ist und nur zwei Menschen sich da mit einer Taschenlampe umschauen, wird er riesengroß. Aber so zwei große Lichter aus den kleinen Fenstern kommen so Lichtscheine kommt da so rein. Sieht echt richtig gut aus. Denke ich mir auch immer, schöne Ideen. Ich meine, das ist jetzt nicht, was ich noch nie gesehen habe, aber auch mal einen Horrorfilm wieder zu sehen, der sowas auch effektiv einsetzt, wo man wirklich das Gefühl hat, der hat aus den 70er, 80er, 90er Jahre Horrorfilme, ne, Schweigen der Lämmer, wenn die Gondeln Trauer tragen und so alles und Co. Ne?
Das sind Ideen, ne?
Da sind Ideen also, drin,
ne? Da hat man auch eine einen Gestaltungswillen offenbar und macht nicht nur das fünfte Abziehbild von irgendwas anderem.
Weil ich habe kurz vorher, bevor der Film gelaufen ist, ist nämlich auch der Trailer zu Smile 2, lief da auch. Da war wieder direkt, also der wird sicherlich den meisten Leuten besser gefallen, aber da ist natürlich wieder direkt diese ganz klassische Jumpscare-Optik, wo jedes Bild flach aussieht, alles ist nicht ausgeleuchtet richtig, weil alles muss irgendwie sichtbar und alles ist nur im Fokus quasi, alles ist in den TikTok-Format, damit du quasi alles direkt siehst. Da finde ich, dann ist dann immer so ein Film, finde ich, dann irgendwie visuell ansprechend. Aber es ist natürlich schade, muss man auf jeden Fall sagen, der ist dann irgendwie schon am Ende enttäuschend, weil er zu nichts hinausläuft und irgendwie so auch nichts aussagen will, außer Satan ist böse. Okay. Aber da hätte man so viel mehr machen können, auch Verschwörungstheorien oder hellseherische Fähigkeiten oder auch Traumata-Bewältigung, alle irgendwo in eine Richtung hingehen, aber da will der Film überall nicht hin. Deswegen echt schade. Ich hoffe mal trotzdem, dass der Erfolg, der offensichtlich jetzt besteht, dass der dann dazu führt, dass Oz Perkins vielleicht mit jemandem zusammenarbeitet, das nächste Mal, der ein besseres Drehbuch liefert. Dann kann das, glaube ich, auch richtig was werden. Dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ja, dieser Film Longlegs ist dann trotz dieser Vorschusslorbeeren, muss man ja wirklich sagen, dass es wirklich geschafft hat, mit so einem kleinen Budget, mit kaum einer Marketingkampagne dahinter, trotzdem so in der kleinen Community, zu Mund-zu-Mund-Propagandamäßig, dann doch gehört zu werden und doch ein Kino halbwegs voll zu machen, dass er dann trotzdem, das finde ich aller Ehren wert und auch schön zu sehen, aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn der Inhalt am Ende da nicht dahinter ist. Und es gab auch einen bei uns im Kino, der hat dann, nachdem der Film zu Ende war, ganz, ganz laut gesagt, boah, schlechtester Film aller Zeiten. Der war richtig enttäuscht. Ja. So schlimm finde ich es nicht, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Und du denkst, ja, gerade am Ende so, ja, okay, was? Na gut.
Ja, also es sind viele Ansätze drin und ich hoffe, dass gerade die Leute, ne, wie du sagst, jetzt nicht nur Oz Perkins, der ja sozusagen, was seine Regiearbeiten angeht, vielleicht noch am Anfang steht, auch sein Kameramann, den er dafür rausgesucht hat, der auf jeden Fall noch am Anfang steht, also Andres Arochi hat noch nicht mal einen deutschen Wikipedia-Eintrag, ich habe mal auf die Website geguckt, hat da einen anderen Feature-Film, den man nicht kennt und ansonsten auch Zalando-Werbung und so ein Zeug, ne, aber mit spannenden Bildthemen, also vielleicht sehen wir ja manche von denen, die wir da sehen, in Zukunft noch häufiger oder deren Arbeit auf der Leinwand. Ich würde es mir wünschen, weil wirklich gute Ansätze drin sind. Aber ja, ich kann das auch verstehen. Ich fand es echt enttäuschend, weil ich vorher auch mit einer Erwartungshaltung reingegangen bin, wie du wahrscheinlich auch die gleiche. Ne? So dieses, mal gucken, was mich da erwartet. Cool, vielleicht mal wieder so ein toller Horrorfilm. Aber jetzt um mal diesen Vergleich, den wir am Anfang angesprochen haben, wenn du ihn jetzt beispielsweise mit It Follows vergleichst, der ja auch kein großer, teurer Film war, weit ab davon, von einem großen, teuren Film, der auch eine Gestaltungsidee hatte, der auch eine Bildidee hatte, der sich ein Motiv ausgesucht hat und der aber stringent dabei geblieben ist. Ne, der auch Schwächen hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen, könnt ihr euch auch anhören. Kein Film ist wirklich perfekt oder so, aber der das wirklich bis zum Ende durchzieht und auch bis zum Ende seine Erzählung durchhält und so, das schafft Longnecks einfach nicht. Das schafft er nicht. Und ich muss auch wirklich sagen, sorry, aber ich fand es auch interessant, Nicolas Cage da zu holen, ne? Weil das sorgt natürlich für Gesprächswert, weil er ist natürlich ein Meme, er ist ein menschliches Meme.
Ja.
Und das hat mich aber dann auch total rausgerissen, muss ich sagen. Ich fand ihn da wirklich am allerschlechtesten dafür, dann doch besetzt.
Weil er darf so ein 2-3 Szenen darf er ein bisschen eskalieren, wo er ein bisschen rumschreien kann. Ja. Das macht Nicolas Cage natürlich immer am liebsten.
Ja, aber das ist so, das finde ich dann so, weißt du, am Anfang habe ich noch gedacht, oh, interessant, das funktioniert vielleicht sogar, weil sie ihn dann wirklich ja nur in Ausschnitten gezeigt haben. Wären sie dabei geblieben, hätte es für mich funktioniert. Aber ihm dann wirklich dann nochmal so eine Bühne hinzuschaufeln, wo er gut beleuchtet irgendwie ausflippen darf, habe ich mir gedacht, nee, Ghost Rider.
Ja, so ein bisschen, ja. Also ich hätte Sven dann halt wirklich von Anfang an, dass du ihn komplett als Joker quasi machst. Ich glaube, das hätte irgendwie auch noch funktioniert. Aber ich glaube, wirklich, wenn du die ersten 30 Minuten, 40, 50 Minuten nimmst und das weitergeführt hättest, die Bildsprache, und ihn kaum gezeigt hättest, wirklich nur immer so, weil er auch, wo man das erste Mal, die erste Szene, wo er ganz kurz sozusagen, wo man nur sein, aus Kindperspektive, weil er eben lange Beine hat, aus Kindperspektive dann nur bis zum Kinn ihn irgendwie sieht und er dann nach unten geht und du ganz kurz für einen Frame sein Gesicht kurz siehst, wo dann auch so die Haare davor sind. Also das Maximum, wenn das noch 2-3 Mal ihn kurz so angedeutet hättest, wenn du nicht genau weißt, wie sieht er überhaupt aus, ist er verunstaltet, so geboren, ist es wirklich ein Monster, was, ne? Das hätte, glaube ich, hätte wirklich so viel besser funktioniert, weil, wie gesagt, die ersten 30 Minuten so viel besser funktionieren. Und hätte auch Nicolas Cage, ich glaube, der hätte trotzdem mit seiner, er hat ja eine Präsenz, ne? Der ist ja auch an sich, kann man drüber streiten, aber ich finde schon, er ist ein sehr guter Schauspieler, wenn man seine Art des Schauspielens mag, weil es sehr theatralisch ist. Aber das passt ja auch zu so einer Rolle durchaus. Aber da hätte man ganz reduziert sein müssen. Das ist echt schade, weil da will dann der Film, wie gesagt, wie er von der Thematik her auch, von der Story, bringt er einfach zu viel rein, will dann irgendwie alles erzählen. Das ist dann wirklich viel, viel verpasst. Auch gerade so das Exorzismus-Thema dann so fremdbestimmt. Er ist halt so ein Puppenmacher. Ist irgendwie auch so, da wird so Pinocchio-Thema auch noch aufgemacht. Das ist schade. Das ist wirklich schade, weil da so viele gute Ansätze drin sind.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ich denke, damit ist es getan. Wir müssen dieses Jahr auf jeden Fall noch einen guten Horrorfilm schauen.
Naja, das Gute ist ja, im August erwartet uns schon der nächste Kandidat. Ist dann nämlich Alien Romulus.
Stimmt. Ja, da lief der Trailer auch gestern davor. Der Trailer sah schon nicht echt vielversprechend aus, muss ich sagen. Ja. Aber ich will mir jetzt auch nicht wieder eine Erwartungshaltung ranschaffen.
Das ist besser so, ja. Ich meine, es ist schade, dass es halt so, kennst du Alien 1? Ihr kriegt Alien 1. Halt, ne, früher war Alien halt auch, die Haupt-Alien 4 Teile waren alle so unterschiedlich von der Herangehensweise. Jetzt ist es halt das Ding immer, wir müssen halt den ersten oder maximal den zweiten Teil können wir kopieren. Das ist mal, sonst trauen wir uns nichts mehr. Aber gut, ich nehme auch eine gute Kopie vom ersten Teil. Ne, bin ich auch fein mit, auch wenn ich mir mehr wünschen würde. Aber wenn das gut umgesetzt ist, auch toll. Allein natürlich mal wieder das Design und so zu sehen. Deswegen, vielleicht ist dann Alien Romulus der bessere Horrorfilm. Werden wir mal schauen. Aber es ist trotzdem, ich freue mich trotzdem darüber, dass es diesen Film gibt, Longlegs, und dass er trotzdem so einen Erfolg hat und da Leute hingehen. Das ist trotzdem immer schön. Das ist eben nicht, da sieht man auch, ne, es muss halt eben nicht der ganz große Star aufs Cover sein mit einer fetten Marketingkampagne. So ein Film kann trotzdem erfolgreich sein. Er kann auch dann besser sein. Also für alle, die dann vielleicht Nicolas Cage nochmal sehen wollen, der bringt ja pro Jahr, glaube ich, 2-3 Filme raus. Der ist immer noch super aktiv. Ich glaube, sein bester Film, wo er auch am besten spielt in den letzten 5 oder 6 Jahren, war jetzt dann, glaube ich, Pick. Falls ihr dann auch mal eher einen depressiven Thriller sehen wollt, Nicolas Cage, der quasi John Rick mit einem Schwein, aber ohne dass dass dann der John Rick-Charakter in Pick quasi ein Killer ist. Aber er ist dann auch sehr sauer darüber, dass sein Trüffelschwein geklaut wurde. Und macht sie dann auf die Suche nach den Leuten, die dieses Schwein geklaut haben. Das ist ein sehr guter Film, finde ich tatsächlich. Der ist auch sehr ruhig, auch von so einem kleinen Indie-Verleiher, wo Nicolas Cage, der ist dann so ein ehemaliger Star-Koch tatsächlich, der dann irgendwie, was irgendwas passiert ist, dass er eben nicht mehr so in einem Star-Restaurant unterwegs ist, der dann aber halt noch auf einer einsamen Hütte mit seinem Trüffelschwein lebt. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Die hat auch eine Aussage oder eine stringente Handlung und dann auch gerade am Ende eine sehr schöne oder eine krass gespielte Szene, auch sehr intensiv, wo Nicolas Cage auch zeigen kann, was er kann, wo auch tatsächlich sich sehr zurücknimmt, was er sonst eher selten macht, aber da hat ihn zumindest ein Regisseur sehr eingefangen, der da sozusagen ein sehr reduziertes Schauspiel hat, seine innere Wut und Trauer sehr in sich gekehrt hat, was für Nicolas Cage schon echt ungewöhnlich ist, weil er sonst das sofort immer nach außen kehrt. Deswegen, also falls ihr auf Nicolas Cage mehr Bock habt, dann könnt ihr euch auch Pick anschauen. Der ist irgendwie von 2018 oder 19.
Na dann. Ja. Schaut das. Gut, dann haben wir das besprochen. Longlegs ist durch.
Ist durch.
Dann noch irgendwas heute?
Glaube nicht. Ich glaube, es ist jetzt filmmäßig. Ist mir zumindest nichts direkt rausgefallen, was jetzt für uns besprechenswert wäre.
Gut, dann hören wir uns nächste Woche einfach wieder, wenn es mit einem weiteren Filmmagazin weitergeht. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
Ja.
Ciao, ciao. Macht's
gut. Ciao.